Heute habe ich endlich mal wieder einen männlichen Gast, und zwar niemand geringeren als Michael von Bennigsen. Er ist Trainer, Coach und absolut bühnenerfahren. Ich habe ihn über Instagram entdeckt und wir teilen vor allem die Liebe zum Sprechen und Überzeugen in all seinen Facetten. Und darüber möchte ich heute sprechen. Nebenan, kennst du? Dein neuer Lieblingspodcast mit Geschichten aus dem Alltag für den Alltag. Um neue Blickwinkel für Themen, die vielleicht bisher gar nicht in deinem Fokus waren, zu finden, spannende Geschichten zu erzählen, Menschen von nebenan eine Bühne zu geben und vor allem, um dir Freude zu machen. Los geht's! Viel Spaß! In diesem Podcast geht es ja darum, dir Geschichten zu erzählen und Menschen vorzustellen, die ich spannend finde und die mich inspirieren. Daher sage ich jetzt herzlich willkommen, lieber Michael, bei Nebenan kennste. Magst du dich einfach nochmal selbst vorstellen?
Hallo Vera, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Michael, ich bin Rhetorik- und Kommunikationstrainer. Ich komme ursprünglich aus dem Schauspiel, also ich war 15 Jahre lang auf der Bühne unterwegs und ja, heute helfe ich Unternehmern, Führungskräften, aber auch Teams besser zu kommunizieren.
Cool. Wie ist es dazu gekommen? Wenn du sagst, du warst Schauspieler und bist jetzt Rhetoriktrainer, das ist ja artverwandt irgendwie, weil es ums Sprechen geht, aber das ist ja trotzdem ein Werdegang, den du vielleicht kurz erklären kannst.
Ich habe schon immer gerne gecoacht. Auch als Schauspieler hatte ich immer Schüler, die auf die Bühne wollten, die an den Schauspielschulen vorgesprochen haben und sich darauf vorbereiten wollten. Und also coachen tue ich schon sehr, sehr lange. Und so groß ist dann der Unterschied auch gar nicht mehr zur Rhetorik, weil auch da geht es um Stimme, um Körpersprache, um Präsenz. Und passiert ist das Ganze während der Corona-Zeit, wo ich dann zu Hause saß und ich wusste, wohin mit meiner Zeit, denn spielen konnten wir ja nicht. Und da habe ich dann die Idee gehabt, doch einfach nochmal was zu studieren. Ich habe das immer vermisst, also Schauspielstudium, das ist ja sehr praktisch. Man wälzt da nicht so viele Bücher und ich wollte so ein bisschen Gehirnfutter haben. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht und Rhetorik und Kommunikation an der Fernhochschule in Darmstadt, also SGD, studiert. Und das war genau das Richtige. Auch wenn man Rhetorik eigentlich nicht per Fernstudium studieren kann, ich hatte ja die praktischen Basics schon aus dem Schauspiel. Okay. So war es die perfekte Ergänzung, hat mir den ganzen Hintergrund gegeben und auch der ganze Bereich Kommunikation, Gesprächsführung, das fand ich super spannend. Ja, und dann war die Idee, so ein zweites Standbein damit aufzubauen. Und aus dem zweiten Standbein ist ganz schnell mein erstes Standbein geworden. Und jetzt habe ich eigentlich kaum noch Zeit zum Schauspielen.
Ich wollte gerade fragen, also auf der Bühne so richtig aktuell stehst du gar nicht mehr, aber vielleicht magst du ja nochmal erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass du Schauspieler geworden bist im Ursprung. Denn ja, man muss ja da Talent mitbringen in erster Linie, würde ich sagen. Gab es irgendjemand, der dich da entdeckt hat oder der gesagt hat, du gehörst auf die Bühne, mach mal? Oder war das so ein Kindheitstraum? Wie darf ich mir das vorstellen?
Ich glaube, man braucht immer irgendwelche Menschen, die einem so ein bisschen dahinstupsen und sagen, das wäre doch was. Denn am Anfang scheint einem ja überhaupt die Idee, Schauspieler werden zu wollen, völlig unrealistisch. Ja, also man wird wahrscheinlich irgendwie entdeckt und dann wird man Schauspieler. Oder das muss ein ganz großer Glücksfall sein. Aber dass es da so Schritte gibt, die man abarbeiten kann und dann hat man gute Chancen, das zu werden, das wusste ich damals gar nicht. Mhm. Also bei mir war es mein Deutschlehrer und mein Musiklehrer. Ja, so das Initialerlebnis war, dass wir mit der Deutschklasse im Theater waren, in einem Stück, was mich völlig fasziniert hat. Weil Theater war für mich sowas Verstaubtes bis dahin. Und das war modern und diese Schauspieler, die waren so unglaublich präsent und unglaublich kraftvoll da auf der Bühne. Und da dachte ich, das will ich auch. Ich will auch da oben stehen. Und gleichzeitig hatte ich unglaubliche Angst, da oben zu stehen. Also ich hatte so richtig Lampenfieber. Ja, und das zweite war dann, oder der nächste Schritt war dann, dass ich in der Big Band gespielt habe in der Schule. also Gitarre gespielt habe und wir haben ein Casting von der Theater AG begleitet. Mhm. Was ich auch immer sehr lustig finde, dass man in der Schule ein Casting macht.
Ja.
Ja, genau. Und das nehmen sich natürlich auch alle wahnsinnig wichtig. Und wir haben für das Schulmusical Grease gecastet. Und als alle so durch waren, da hat mein Musiklehrer zu mir gesagt, hier, Michael, geh doch auch mal ins Mikrofon, sing doch auch mal. Und ich so, nee, bitte nicht, will hier im Hintergrund bleiben. Und irgendwie hat's mich dann aber doch gereizt, dann meinte ich, ja, okay, gut. Und ja, dann habe ich dieses Lied gesungen und schwupps hatte ich die Hauptrolle, also diesen Danny Zuko und Grease. Und so hat das Ganze angefangen. Dann habe ich ganz schnell Blut geleckt und bin dann ans Norderstedter Amateurtheater, habe da noch was gemacht. Und darüber habe ich dann meinen ersten Mentor kennengelernt. Das war ein Erki Hopf, ein Schauspieler vom Ohnsorg-Theater. Und der hat mich dann vorbereitet auf die Vorsprechen an den Schauspielschulen. Und da habe ich ein Jahr vorgesprochen und dann hat's ausgerechnet in Hamburg, in meiner Lieblingsstadt, geklappt. Und so bin ich dann Schauspieler geworden.
Wow. Schöner Werdegang, finde ich ganz toll. Ich finde es auch vor allem toll von deinem Lehrer oder deinen Lehrern, dass die dein Talent entdeckt haben. Denn ja, oft sind ja Lehrer nur auf das bedacht, was in ihrem Lehrplan steht und sehen das Kind an sich nicht. Von daher hattest du ganz tolle Mentoren sozusagen an deiner Seite, die dich da in die richtige Richtung gestupst haben. Und Corona hat das sozusagen abschwächen lassen. Bist du denn jetzt ab und zu trotzdem noch mal irgendwo zu sehen oder ist das erstmal auf Eis gelegt?
Ja, ich habe mir so 2 Jahre gegeben, mein Business aufzubauen. Ich glaube, ich bin jetzt schon im 3. Jahr, also jetzt muss ich langsam aufpassen. Aber ich habe momentan gar keinen Impuls wieder zurück auf die Bühne. Ich bin mir aber sicher, dass das irgendwann mal wieder kommt. Nur momentan macht mir das einfach so viel Freude, was ich mache. Und das erfüllt mich so sehr, weil als Schauspieler ist das Feedback, was man bekommt, sehr abstrakt. Also man bekommt da Applaus, man bekommt vielleicht mal so ein bisschen, schreibt man vielleicht jemand eine gute Kritik überein. Aber Menschen weiterzuhelfen und dann auch das direkte Feedback zu bekommen, ja, hier das Bewerbungsgespräch hat jetzt geklappt oder der Vortrag ist super gelaufen und diese direkte Dankbarkeit da zu erleben und dass man wirklich auch andere Menschen weitergebracht hat, das ist für mich ja etwas Unersetzbares und das kann man im Schauspiel so gar nicht so direkt abbilden.
Mhm. Ich habe ja persönlich früher zumindest ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu Rhetoriktrainern gehabt, wenn ich das so ehrlich sagen darf. Denn ich bin ja Stimmtherapeutin und coache Menschen, die einfach auch Stimmprobleme haben oder auf dem Wege sind, sich Stimmprobleme anzueignen, sagen wir mal so. Zunehmend ist es jetzt aber auch so, dass auch auf mich Leute zukommen, die sich so in ihrer Ausdrucksweise verbessern wollen, die mehr wirken möchten, die mit ihrer Stimme mehr Volumen in einem Raum erzeugen möchten und so weiter. Und es gibt dann da, sage ich mal, Gruppen, die sagen, ja, ein Rhetoriktraining hatte ich schon. Und dann ist es ganz oft gewesen, dass das mit so, ja, sehr viel mit Gesten zu tun hatte oder eben nicht mehr mit Gesten und sich festhalten an einem Stift. Deswegen war ich so, früher tatsächlich gespaltener Meinung zu diesem Feld. Ich glaube, es ist aber heute nicht mehr so, ne? Das ist einfach so, was vielleicht früher noch mehr gelehrt wurde. Siehst du da eine Entwicklung in diesem Rhetorikstudium, in diesen Dingen, die man dort lernt, was das mit dem heutigen Ausdruck, mit der heutigen Kommunikation zu tun hat?
Ich denke, es gab schon immer gute und schlechte Rhetoriklehrer. Das finden wir schon im antiken Griechenland, wo es Rhetoriktrainer gab, die sozusagen rhetorische Tricks verkauft haben. Und Aristoteles hat damit dann aufgeräumt in seinem Werk Rhetorik. Da hat er das Ethos als Element mit reingebracht. Und Ethos ist was ganz Wesentliches, weil da geht es erstmal um Selbstreflexion, da geht es um eigene Werte. Und wer bin ich eigentlich als Rednerperson? Und Rhetorik darf man nie äußerlich betrachten. Rhetorik ist immer also eine Sammlung natürlich an verschiedenen Mitteln und die müssen innerlich gefüllt werden. Das heißt, wenn du am Ausdruck äußerlich arbeitest, dann wird es irgendwie, hat es immer so ein schlechten Beigeschmack und das merken wir auch. Ja, ich merke, wenn der Olaf Scholz jetzt neue Gesten auswendig gelernt hat. Das merke ich, das sehe ich und es ist dann nicht seins. Natürlich arbeiten wir immer ein bisschen an beidem. Ja, wenn jemand gar keine Gestik benutzt, dann sage ich ja, versuch doch mal deine Hände einzusetzen. Und am Anfang wirkt das sehr äußerlich, sehr hölzern. Und das macht man dann so lange, bis man eben nicht mehr drauf achten muss. Bis ich sage, ja, und jetzt vergiss mal deine Hände. Achte jetzt mal nur auf den Inhalt, auf das, was du vermitteln möchtest und erlaube deinen Händen aber mitzusprechen. Befreie die einfach. Und dafür muss ich das andere, was wie so eine äußere Übung ist, aber erstmal eine Weile gemacht haben. Und die meisten Trainer vermitteln das nicht richtig. Und da gehst du aus dem Rhetoriktraining oder aus dem Workshop so 2 Tage und denkst so, das ist es jetzt. Fühlt sich irgendwie blöd an, aber ich muss die Hände jetzt so benutzen. Und was da fehlt, ist natürlich die Wiederholung. Ich vergleiche das immer mit dem Klavierspielen. Ja, Klavierspielen fühlt sich am Anfang auch sehr krampfig an. Also wie soll der Finger da hinkommen und wie soll das funktionieren? Und da achte ich noch gar nicht auf das Gefühl und auf eine Interpretation von einem Song. Aber wenn ich das sehr, sehr lange mache, dann ist es Teil meines Fähigkeitenrepertoires und dann muss ich darauf nicht mehr achten, auf diese Äußerlichkeiten. Ja. Und so ist es immer. Ja. Also dieses Wechselspiel, ich eigne mir etwas an, das ist vielleicht zunächst äußerlich und dann ist der nächste Schritt, das innerlich zu füllen, zu verinnerlichen, sagen wir. Genau.
Finde ich sehr schön, dass du mit meinen Vorurteilen jetzt nochmal aufgeräumt hast, beziehungsweise vielleicht auch mit Vorurteilen anderer. Ich weiß es nicht genau. Wobei Vorurteil auch zu viel gesagt ist. Das ist, ich denke ja auch immer, was bleibt bei Menschen hängen, bleibt ja immer das hängen, wo sie merken, sie haben vielleicht den meisten Struggle mit. Ja? Und wenn das dann eben Menschen sind, die mir transportieren, dass es was Äußerliches war, dann sind die noch gar nicht so weit, überhaupt in das Innen zu blicken, denke ich mir dann oft. Okay, dann ist da vielleicht das dann in dem Moment meine Aufgabe im 1:1 und eben nicht in einem Workshop mit den Kollegen, die einen beobachten, so ungefähr. Ne? Genau. Ne? Aber was ich super wertvoll finde, ist, dass du jetzt schon gesagt hast, es geht ja um diese Kombination, damit ich wirken kann. Das heißt, wenn ich jetzt mal gar nichts wüsste über diese Thematik, kannst du so einen groben Abriss geben, was einen in einem Rhetorikseminar erwarten darf?
Sehr viel Praxis, sehr viel auf der Bühne stehen. Ich fange in der Regel an mit einer Videoanalyse, dass man erstmal die Blindspots aufdeckt. Wo liegen denn eigentlich so die Baustellen? Und dann gibt es verschiedene Arten von Seminaren. Also es gibt Seminare, die einen Schwerpunkt haben auf dem Reden, Schreiben, wo es dann wirklich darum geht, wie finde ich einen guten Stil, was ist mein Redeziel, was sind meine wichtigsten Punkte, wie bringe ich das in eine Struktur und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich verschiedene Kontexte, in denen ich präsentiere. Also zum Beispiel arbeite ich mit Keynote-Speakern. Ich gebe aber auch Pitch-Workshops, wo es darum geht, einen sehr knackigen Pitch zu präsentieren. Oder es geht um PowerPoint-Präsentationen. Also ja, alles, was da draußen so anfällt, wo wir vor Menschen stehen, das biete ich natürlich rhetorisch dann auch an. Und dementsprechend fallen die Workshops auch immer ein bisschen unterschiedlich aus.
Ja, gut, klar. Wenn du das jetzt so erzählst, dann habe ich gar nicht an diese viele unterschiedlichen Aspekte gedacht, wo man überhaupt überall hinblicken kann, gerade im Wirtschaftssektor. Ich fand es jetzt ganz spannend, dass du so gesagt hast, auch ein Pitch zum Beispiel darf kurz und knackig sein. Das ist ja für mich so eine Welt. Also klar, ich bin ja auch in den sozialen Medien und ich präsentiere mich da auch und ich verkaufe mich als Produkt im Sinne dessen, dass ich sage, ich bin das Produkt, ich bin deine Trainerin. Habe jetzt aber nicht so Kurse oder sowas oder ein neues Online-Angebot, was ich dann so pitchen müsste. Habe das aber bei vielen anderen auch schon gesehen. Hast du so ein fällt mir jetzt einfach ein, falls ich es jemals brauche, so einen kleinen Tipp, wie gehe ich am besten da dran? Womit fängt mein Gedanke überhaupt an, wenn ich etwas verkaufen möchte?
Ja, also was ganz wichtig ist, ist nicht, welche Features hat dein Produkt, sondern was macht es mit den Menschen? Deshalb sage ich immer, denk mal über die Transformation nach. Mhm. Also wie fühlt sich dein Kunde, nachdem er dieses Coaching gemacht hat? Was hat sich verändert beim Kunden? Und nicht eine Auflistung, was das Produkt eigentlich alles ist. So. Das ist natürlich verkaufspsychologisch sehr wichtig und auch, dass du es so in deiner Sprache abbildest. Und da kannst du natürlich ganz viele tolle Sachen noch mit der Sprache machen, ja, weil Sprache auch immer dein Denken ganz direkt beeinflusst. Also ich kann eine sehr bildhafte Sprache benutzen, ich sollte eine positive Sprache verwenden, ich sollte so Dinge wie Kosten, solche Triggerwörter sollte ich natürlich weglassen, dann eher von Investitionen sprechen, auch nicht von Problemen, sondern von Herausforderungen. Ja, und ja, das sind eben so verschiedene Dinge, verschiedene Ebenen, auf die man achten kann bei so einem Pitch.
Cool. Doch, hat mir doch gleich geholfen, weil ich mir denke, ja, auch wenn ich jetzt nicht so dieses typische Produkt für mich zumindest, da habe ich das bisher gar nicht so gesehen, aber ja, da nehme ich mir gleich was von mit, dass man da vielleicht auch tatsächlich nochmal ein bisschen mehr auf die Wortwahl zum Beispiel achten kann, wenn ich etwas transportieren möchte. Finde ich gerade großartig. Vielen Dank schon mal dafür.
Ja. Und dann natürlich das ganze Feld Körpersprache, Stimme, was in der Pitch-Situation eine Riesenrolle spielt. Zum Beispiel, wenn ich bei einer Frage bin, sagen die meisten ja, stell die Frage als Frage. Ich sage immer, geh bei einer Frage auf Punkt, weil es viel souveräner klingt. Wenn ich jetzt sage, wie klingt das für Sie? Dann wirkt es unsicher. Wenn ich sage, wie klingt das für Sie? Dann wirkt es natürlich viel sicherer. Und das sind so auch Dinge, die sehr, sehr wichtig sind. Ja, also wie trete ich da stimmlich auf? Wie präsent bin ich? Und natürlich auch, wie sehr bin ich bei meinem Gegenüber?
Jetzt muss ich mal ganz persönlich fragen. Dadurch, dass du dieses ganze Wissen hast, was für mich gerade total einleuchtend ist, ist es dann so, dass du tatsächlich aufgrund von so rhetorischen Mitteln jemandem etwas abkaufst oder nicht? Also kannst du das orten, warum du jetzt, was weiß ich, wenn du dich für etwas Neues begeisterst und da abwägst, welches Produkt von welcher Marke zum Beispiel solltest du nehmen und so weiter, guckst dir da vielleicht Videos zu an und eben irgendwelche Dinge, die dich da noch mehr wissen lassen? Merkst du, aufgrund welcher Art sozusagen du gecatcht wirst?
Auf jeden Fall. Ich achte natürlich gerade auf die sprachliche Ebene extrem, also gerade auch in der Werbung, da fällt einem natürlich ganz viel auf. Aber ich habe das natürlich mich damit beschäftigt und analysiere auch sowas und dann fallen einem diese Strukturen auch ins Auge. Und das andere mit der Stimme und der Körpersprache, das ist natürlich, da würde ich noch nicht mal sagen, dass es ein Trick ist oder so, sondern das ist, der Mensch ist dann einfach überzeugender, weil er diese, ja, du arbeitest ja auch mit der Stimme und es überzeugt mich dann einfach mehr. Und wahrscheinlich hilft es ihm auch selber, sich souveräner und stärker zu fühlen, wenn er sich mit der Stimme beschäftigt hat. Und ja, also wenn er sich seiner Mittel bewusst ist, deshalb sprechen wir auch von Selbstbewusstsein. Und das gibt mir dann Stärke, aber es wirkt natürlich auch, klar.
Mhm. Wow. Finde ich gerade total spannend, weil es einfach nochmal so ganz andere Aspekte für mich gerade reinbringt, die ich liebend gerne auch noch ein bisschen mehr beachten möchte. Gerade eben, weil ich ja gesagt habe, auf mich kommen immer mehr Menschen zu im Sinne dessen, die beruflich tatsächlich irgendwie noch anders wirken möchten. Was ich jetzt im Hinterkopf mitnehme, ist dieses Punktsprechen zum Beispiel. Denn gerade mein Klientel ist häufig weiblich, die doch auch immer trotz Voranschreiten der Gleichberechtigung immer wieder Thema haben. Ich weiß nicht, ob du sowas auch berichten kannst, sich da durchzusetzen, mehr zu wirken, ihre Frau zu stehen oder wie immer man das auch ausdrücken möchte, dass vielleicht so ein Punktsprechen tatsächlich da schon sehr eindrucksvoll sein kann.
Ja, überhaupt sich Zeit zu nehmen. Natürlich kommen zu mir auch, also auch Männer, viele, viele Klienten, die haben Ängste, die verbunden sind mit der Kommunikation. Oder die sind unsicher, die sind eben nicht selbstbewusst. Und dann geht es darum, dass sie sich natürlich erstmal ihrer Mittel bewusst werden. Und was auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, dass man sich selber groß macht, ja, dass man sich präsent macht. Das fängt bei der Haltung an, bei der Körpersprache, dass man aufrecht sitzt, dass man die Räume aufmacht, dass man die Resonanzen befreit. Und viele Menschen haben da ganz viele Hemmungen, überhaupt mal einen Ton rauszulassen. Ja, du wirst das ja kennen. Überhaupt mal so ein einfach mal zu tönen und den Körper zu benutzen. Und damit fängt es eigentlich an, dass man sich traut, den Körper einzusetzen. Und zwar mit allen Mitteln, die man hat. Mhm. Und dazu gehört auch vor allem Timing. Ja, und zum Timing auch, dass man sich Zeit nimmt. Also wichtig, Raum nehmen und Zeit nehmen. Selber das Tempo bestimmen.
Ja.
Und das ist ein Riesenhebel, hat eine Riesenwirkung.
Was mir jetzt zu diesem Punkt einfällt, ist, wenn du sagst, Raum und Zeit nehmen. Hast du das Gefühl, es gibt ja jetzt einfach zunehmend Teamsitzungen, die online ablaufen, es ist nicht mehr alles im direkten Austausch und so weiter, dass da auch ein bisschen die Problematik liegt, weil jeder ist zwar obenrum noch angezogen, untenrum vielleicht nur noch in der Jogginghose, weil das sieht man ja nicht. Und deswegen auch so Körperhaltungen flöten gehen, sage ich jetzt mal. Hast du da Erfahrung mit oder?
Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Ich stehe ganz gerne. Die meisten Menschen sitzen im Meeting und das wirkt sich schon mal auf den Energiehaushalt aus, aber natürlich auch auf die Haltung, auf die Stimme. Und ja, also gerade auch das mit dem Zeitnehmen ist ein Riesenproblem, weil normalerweise quatscht dir sofort jemand rein im Meeting, wenn es virtuell ist. Wenn es im Raum ist, dann kannst du die Körpersprache wahrnehmen und dann wirst du merken, der will noch weitersprechen. Da quatsche ich jetzt noch nicht rein. Und diese Ebene geht auch, die meisten haben ihre Mikrofone gemutet und dann bist du ja noch so klein als Kachel. Also die meisten Menschen merken dann nicht, wenn du eigentlich noch weitersprechen willst, beziehungsweise wenn du erstmal eine Wirkungspause machen möchtest. Das passiert dann meistens, du machst diese Wirkungspause und dann quatscht dir irgendjemand rein. Ist natürlich jetzt was in der monologischen Rhetorik, ist es natürlich was anderes als jetzt im Meeting, ganz klar. Ja, wenn ich jetzt allein einen Vortrag halte, virtuell, ist das kein Problem. Da kann ich mir dann auch Zeit nehmen. Trotzdem, ich muss digital immer anders kommunizieren als live. Das ist leider so.
Und was ist da so deine Inspiration, dass du sagst, okay, wie kann ich dann das schaffen, dass ich da in dem Moment signalisiere, ich möchte eigentlich noch weitersprechen, also haltet bitte alle nochmal die Füße still.
Ich kann nicht so lange Pausen machen im Online-Format, also zumindest nicht im Meeting. Ja, das werde ich einfach ein bisschen kompakter halten. Ich werde deutlich signalisieren, dass ich noch nicht am Ende bin und im Live-Meeting kann ich es dann natürlich anders machen. Ich brauche auch mehr Energie im Online-Format, weil über den Bildschirm, übers Mikrofon haben wir immer einen hohen Energieverlust. Das heißt, den Tipp gebe ich auch immer. Wenn du wirken möchtest, wenn du die Leute überzeugen willst, dann bring ein bisschen mehr Begeisterung in die ganze Sache rein, ein bisschen mehr Energie.
Und wenn jetzt jemand sagt, ja, morgens um 8 Uhr habe ich aber noch keine Energie, was rätst du dann?
Ja, dann vielleicht einfach mal im Stehen versuchen. Oder mal schauen, wie du dich vorher energetisieren kannst. Das muss noch nicht mal eine Körperübung sein, das kann auch eine mentale Übung sein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt kommt gleich das Meeting und ich visualisiere, wie ich selber da sehr energetisch reingehe, dann werde ich auch energetisiert, allein durch diesen Gedanken, den ich kurz vorher habe.
Danke. Das betrifft, bin ich mir sicher, ganz viele Menschen, die uns zuhören. Denn ja, wie gesagt, seit Corona ist ja Online-Arbeiten einfach gang und gäbe und von daher sind es ganz wertvolle Tipps, die du da mitgibst und die bestimmt jeder und jede für sich auch so umsetzen kann, weil es ja wirklich kleine Dinge sind und jetzt kein großes Hexenwerk. Aber es ist einfach wahnsinnig wertvoll, es von dir jetzt mal gehört zu haben. Vielen Dank. Was sind denn so die häufigsten Fragestellungen, die diese Unternehmen an dich herantragen? Geht es da immer um die Kommunikation untereinander oder geht es um Kommunikation mit Kundschaft? Ist es bunt gemischt? Laden die dich öfter am Stück ein oder ist es so mit einmal für eine Firma abgehandelt? Ich würde da gerne so ein bisschen noch mehr erfahren.
Die meisten Workshops, die ich gebe, die haben irgendwas mit Kunden zu tun. Also Kundenkommunikation im weitesten Sinne, das kann sowas sein wie Beschwerdegespräche führen, Beratungsgespräche führen, Telefontraining oder ganz klassische Vertriebskommunikation. Und das andere große Segment, was auch nachgefragt ist, ist natürlich Teamkommunikation. Ja, wie gebe ich Feedback? Wie löse ich Konflikte im Team? Wie kann ich Meetings effektiver gestalten? Mhm. Ja, das sind so die Hauptsegmente, die ich jetzt für Unternehmen anbiete. Und nebenbei gebe ich zum Beispiel auch Kurse in gewaltfreier Kommunikation oder noch anderen Bereichen. Ja, aber jetzt für Unternehmen sind das so die Hauptbereiche.
Apropos gewaltfreie Kommunikation, finde ich ein ganz, ganz tolles Stichwort. Habe ich auch ein Seminar besuchen dürfen. Allerdings muss ich sagen, hätte ich da noch mehr Tiefe gebraucht, werde ich vielleicht auch irgendwann mal noch vertiefen können. Ist es so ein Punkt, also vielleicht erklärst du es kurz für die, die diesen Begriff nicht kennen, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht jedem vertraut ist. Ist es so ein Punkt, jetzt bist du ja nämlich zum Beispiel auch Papa, wie ich weiß, den du in dein Privatleben auch gut mit reinbringen kannst und dazu rätst, dass am liebsten vielleicht jeder sich damit mal beschäftigen sollte?
Ja, also gewaltfreie Kommunikation, das ist etwas, womit sich jeder mal gerne beschäftigen darf. Es ist auf jeden Fall ein Riesenmehrwert. Ja, Rosenberg hat dieses Buch geschrieben, gewaltfreie Kommunikation. Es geht im Prinzip auf ganz alte Prinzipien zurück. Bei Schulz von Thun taucht es auch wieder auf. Also man findet diese Idee oder diesen Gedanken, der da zugrunde liegt, in vielen Konzepten. Es geht so ein bisschen darum, dass wir bedürfnisorientiert kommunizieren und dass wir nicht so schnell ins Bewerten kommen, sondern dass wir die Dinge erstmal beobachten und dass wir dann auf unser Bedürfnis achten in der Kommunikation, aber auch auf das Bedürfnis unseres Gegenübers. Und das wird in der gewaltfreien Kommunikation befragt. Und wenn ich nämlich weiß, welches Bedürfnis bei meinem Gegenüber unbefriedigt ist, dann habe ich meistens die Motivation, warum die Person gerade aggressiv kommuniziert. Es hat dann meistens gar nicht so viel mit der Sache zu tun, über die wir an der Oberfläche sprechen, sondern es geht meistens, es geht eigentlich immer um unerfüllte Bedürfnisse, die da zugrunde liegen. Ja. Und das ist, also das zu wissen, das ist natürlich tierisch gut, auch im Alltag, auch in der Familie, mal zurückzutreten und zu sagen, Moment, was fehlt meinem Gegenüber eigentlich gerade? Ja, und bei Schulz von Thun ist es dieses Selbstoffenbarungsohr. Auch das zielt darauf ab, wenn ich das ausbilde, dass ich mich nicht verhedder in irgendwelchen Wortklaubereien oder oberflächlichen Streitigkeiten, sondern jetzt einfach überlege, was fehlt denn jetzt meinem Sohn gerade? Was hat er für ein Bedürfnis? Warum ist er jetzt gerade so wütend? Und ja, manchmal sind es ganz einfache Sachen, zum Beispiel verstanden zu werden oder Sicherheit zu haben oder einfach mal in den Arm genommen zu werden. Und wenn man das verstanden hat, dann verändert sich die ganze Kommunikation.
Ist das, wenn man davon ausgeht, es geht darum, die Bedürfnisse dahinter zu eruieren, dass man nachfragt oder dass man durch verschiedene Arten der eigenen Kommunikation herausfindet, was, also wenn ich jetzt das und das sage, reagiert mein Gegenüber so und so, das war's nicht. So, ja. Oder wie gehe ich da am besten vor?
Ja, es ist beides. Also, dass ich das mitteile, was zum Beispiel eine Handlung, was deine Handlung in mir ausgelöst hat für ein Gefühl. Das ist für mein Gegenüber wichtig. Mhm. Und wenn ich über meine Bedürfnisse oder meine Gefühle spreche, dann wird mein Gegenüber sich auch öffnen, wenn da keine Anklage oder kein Vorwurf mitgekoppelt ist. Und dann kann ich natürlich auch nachfragen, ganz direkt. Ja. Was hat es denn bei dir ausgelöst? Oder wie fühlst du dich jetzt?
Wie gut funktioniert das bei Kindern? Schon, sage ich, weil ich denke, dass man wahrscheinlich ein Stück weit Reaktionen ja zeigt aufgrund von Erfahrungen und Prägung und Erziehung und weiß jetzt nicht genau was. Aber wenn man jetzt mal ein Kind nimmt, was ja durchaus einfach erstmal ausschließlich, würde ich sagen, aus dem eigenen Spüren heraus handelt. Ja? Also ganz kleine Babys, Hunger, Schreien, das ist mein Bedürfnis. Oder Schreien, Windel voll, etc. Und dann kommt ja so dieses Erfahren und Reaktionen bewerten dazu. Ja, Baby, was sind da so deine Erfahrungen in deinem privaten Leben?
Ja, also das hängt wahrscheinlich wirklich von der Entwicklungsstufe ab. Kinder kommunizieren ja sowieso schon sehr bedürfnisorientiert. Mhm. Und ansonsten kopieren sie sehr viel von der Art, wie wir miteinander kommunizieren. Und immer wenn es so starre Positionen gibt, dann stelle ich mir die Frage, ist es jetzt wirklich der beste Zeitpunkt, also muss ich es jetzt gerade übers Knie brechen, dieses Gespräch jetzt in dieser Situation zu führen? Auch das ist ganz entscheidend. Also damit ich gewaltfrei kommunizieren kann, da sollte auch der Ort und die Zeit stimmig sein. Bei meinem Sohn hat es sich ganz gut etabliert, dass ich ein bisschen abwarte, dass ich den auch erstmal wütend sein lasse und Verständnis dafür zeige, sage, ja, ich verstehe, dass du wütend bist. Na, mir ist es vielleicht damals als Kind auch so gegangen, ich kann das total nachvollziehen und lass uns morgen nochmal in Ruhe darüber sprechen. Und ich warte dann im Zeitpunkt ab, wo ich einen sehr guten Zugang zu ihm habe. Also wenn ich sein Verhalten verändern möchte, dann kann ich es am besten machen zu einer Zeit, ja, wo er sich mir öffnet. Also ist wieder dieses Prinzip, behandle die Beziehungsebene immer vor der Sachebene. Also baue erstmal wieder eine gute Beziehung auf. Ich meine, wir kennen das von uns auch. Wir wollen uns nicht herumdrücken, herumschubsen oder manipulieren lassen von irgendwelchen anderen Menschen. Und je näher die Menschen einem stehen, desto leichter wird's ja nicht, sondern ja, also wenn ich mich erinnere, was mein Vater oder meine Mutter damals alles von mir wollten oder mich verändern wollten, ich hatte da keinen Bock drauf. Also erstmal ist es wichtig, dass die Atmosphäre stimmt, dass das Kind sich wieder öffnet und dann hat man guten Zugang und dann kann man auch auf Augenhöhe drüber sprechen. Und die stärkste Motivation, die wir haben, ist sowieso die intrinsische Motivation. Also wenn ich ihn davon überzeuge, dass er einen Vorteil davon hat, wenn er sein Verhalten verändert, dann wird er es auch machen.
Schön. Hast du auch noch vielleicht einen Tipp für dieses innere eigene Stoppen? Weil wenn du sagst, ja, es wäre sicher ratsam, den geeigneten Zeitpunkt und das geeignete Setting auch abzuwarten. Es ist ja so, impulshaftes Reagieren, auch als gestresstes Elternteil, ist ja nicht immer so einfach, da dann zu sagen, okay, ich flippe jetzt nicht aus, sondern ich lasse erst mal zu, was da geschieht. Gibt es da auch einen Trick? Den hätte ich nämlich gern. Nein, also es gibt ja einfach so Situationen, immer, genau. Die einfach, wo man sich schwerlich stoppen kann, sage
ja,
ich mal.
Ja, genau. Viktor Frankl hat mal gesagt, Freiheit bedeutet, einen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu schaffen oder so ähnlich. Mhm. Das ist natürlich neurologisch gesehen gar nicht möglich. Also diesen Raum gibt es nicht, sondern wenn die ein Neuron abfeuern, dann feuern die anderen ab. Also das passiert unweigerlich. Das ist eben das, was wir Konditionierung nennen. Und jetzt gilt es natürlich, also wenn ich dann fühle, zum Beispiel, ich werde wütend, dass ich dem standhalte. Und dafür brauchen wir bestimmte Gewohnheiten. Also es gibt verschiedene Strategien, was einem da hilft. Ne? Ich kenne das Klassische, wenn das nochmal passiert, dann gehe ich wirklich ins andere Zimmer und zähle bis 10. Man kann aber zum Beispiel auch einen Anker setzen. Ja? Zum Beispiel, dass ich mir mein Handgelenk greife und sage, immer wenn das passiert in der Situation, ich werde wieder wütend, dann fasse ich mein linkes Handgelenk und zwar so lange, bis die Wut nachgelassen hat und ich wieder ruhig sprechen kann. Und wenn du dir das vornimmst, dass du das so immer machst, dann hast du gute Chancen, dass es auch funktionieren kann. Mhm. Ja, und so brauchst du irgendeine Strategie, die du dir vorbereitest, mit der du dich wappnest für solche Situationen.
Also das heißt, wenn ich jetzt dahingehend einfach auch noch mehr lernen würde, wäre ich auch gut bedient, mich noch mehr an dich zu wenden in solchen Thematiken.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Thema Wut, das habe ich auch häufig in meinen Coachings, dass die Menschen ein Problem haben, dass sie zu aggressiv rüberkommen. Die meint es ja meistens gar nicht so, aber irgendwas in ihrer Kommunikation wird als aggressiv wahrgenommen. Und oft steckt auch, oder es unter der Oberfläche ist eine Anspannung oder eine Wut, die dahinter steckt. Wenn ich mir darüber bewusst werde, wie ich wirke, und dann auch weiß, warum das so ist oder welche Emotionen da eigentlich unter der Oberfläche schlummern, dann kann ich mich natürlich mit diesen Emotionen beschäftigen.
Mhm. Da finde ich, passt jetzt an der Stelle wahrscheinlich auch, denke ich mal, ganz gut der Schwenk zu deiner noch weiteren Zusatzausbildung, die du hast. Du bist seit nicht allzu langer Zeit nämlich auch NLP-Coach, ist das richtig?
Nein, also Coach bin ich noch nicht. Ich habe den NLP Master und dann gibt's noch den NLP Trainer. Das heißt, also ich nutze NLP Formate auch in meinen Coachings. Ich gebe jetzt aber keine NLP Ausbildungen. Ja? Mhm. Und die Formate, die lassen sich wunderbar auch in Kommunikationstrainings nutzen.
Mhm. NLP heißt neurolinguistisches Programmieren. Was genau bedeutet das?
Ja, dieser Begriff, der hat ja diese drei Teile, also Neuro, das ist unser Gehirn, unsere Sinne, Gewohnheiten, Glaubenssätze, Linguistik ist, ne, ist die Sprache und dann haben wir noch das Programmieren. Das ist eben diese Idee, dass ich, indem ich bestimmte Formate ablaufen lassen oder bestimmte Prozesse reingebe, ich dann ein neues Ergebnis rausbekomme. Ja, wie beim Computer. So, also wie kann ich mein Gehirn umprogrammieren? Und hauptsächlich funktioniert das über Sprache im NLP. Jetzt habe ich den Begriff erklärt, ist aber immer noch nicht klar, was das eigentlich ist. Also es werden da verschiedene Dinge zusammengebracht. Ja, da sind Elemente aus der Familientherapie drin, aus dem systemischen Coaching, aus der Hypnose, aus verschiedenen Neurowissenschaften. Und im NLP nennt man das Modellieren. Also ich schaue, wie das Koryphäen machen und nutze diese Formate und pack die in meinen NLP-Werkzeugkasten. Also da gibt es ganz viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die dir helfen können, einen Perspektivenwechsel zu vollziehen, negative Glaubenssätze aufzubrechen, positive Gewohnheiten zu etablieren oder zum Beispiel Ziele zu überprüfen, die du hast, Klarheit zu bekommen über dein eigenes Leben. Also ja, das ist so vielfältig NLP, weil eben so viele Sachen da zusammengekommen sind.
Mhm. Jetzt hast du ja so Dinge angesprochen wie systemisches Arbeiten, Hypnose etc. Also ist NLP, wahrscheinlich hatte ich doch auch ein bisschen eine falsche Vorstellung bisher davon oder eine nicht ausreichende, so kommt es mir vor, dass man, wenn man NLP erlernt, in alle anderen, ich nenne es jetzt mal Therapieformen oder Herangehensweisen für Persönlichkeitsentwicklung, hineinschnuppert.
Ja, Genau.
Ist das also, so? Ja.
Ja, das ist auch wirklich toll, in die verschiedenen Bereiche reinzugehen. Und wenn dich ein Bereich besonders interessiert, dann kannst du eben da noch tiefer gehen. Bei mir war das die Hypnose, so dass ich noch eine Ausbildung zum Hypnose-Coach gemacht habe. Und Hypnose nutze ich auch ganz aktiv in meinen Coachings, immer wenn es um Redeangst geht oder beziehungsweise wenn es besonders harte Fälle von Redeangst sind, dann hilft mir da die Hypnose.
Wow.
Und ja, so hast du da wirklich eine breite Spielwiese und ganz viele tolle Coaching-Tools. Also jeder, der Coach ist, egal in welchem Bereich, den kann ich NLP nur sehr ans Herz legen.
Ich finde auch, das hört sich gerade sehr, sehr spannend an. Ich kenne viele Teilbereiche einfach aufgrund dessen, weil ich sie an mir ausprobiert habe, weil ich wieder jemanden kannte, der da eben eine Ausbildung gemacht hat, und ich bin da immer gerne auch Lehrmodell oder wie sich das nennt, dass Menschen das mit mir auch ausprobieren dürfen, solange sie in der Ausbildung sind, weil ich es einfach wahnsinnig spannend finde, was es da alles für Möglichkeiten und Herangehensweisen gibt. Und ja, klar, ich kann mir auch vorstellen, Hypnose gerade für Redeangst als wahnsinnig wichtiges Werkzeug zu benutzen. Ist es so, Hypnose, ich habe selber auch schon eine machen dürfen, als ich damals aufgehört habe zu rauchen, witzigerweise. Und es ist für mich, es gibt nichts Wertvolleres, als über diesen Kanal das geschafft zu haben. Denn ich habe jetzt wirklich nicht mehr das Verlangen danach. Weil ich immer so gedacht habe, das muss unabhängig von Schwangersein passieren, dass ich das will und nicht nur, ah ja, jetzt möchte ich ein Kind kriegen, also sollte ich vielleicht doch mal lieber aufhören zu rauchen. Und habe das eben ausprobiert und es hat augenscheinlich sehr, sehr gut funktioniert. Ich kann mir aber vorstellen, dass da Menschen schon auch ein bisschen ängstlich sind. Was hast du da für Erfahrungen schon sammeln dürfen? Also Hypnose, kriege ich denn da noch was mit? Und was machen sie denn da mit mir, während ich da in diesem Zustand bin und so? Was sind denn da so die Aussagen?
Ja, es gibt da Vorbehalte oder auch falsche Vorstellungen von Hypnose. Und ja, also die Simone Kriebs, wo ich die Ausbildung gemacht habe, die hat das sehr pragmatisch runtergebrochen und auch gleich damit angefangen, dass wir uns täglich hypnotisieren. Also wir sind immer wieder in Trance-Zuständen. Das ist was ganz Alltägliches. Das braucht unser Gehirn, in diese Trance-Zustände reinzugehen, um Dinge zu verarbeiten, Dinge neu zu verknüpfen. Denn genau das passiert ja während der Hypnose. Mein Gehirn verarbeitet, verknüpft sich neu. Und das passiert zum Beispiel auch, wenn ich Auto fahre und in Gedanken abschweife und plötzlich gar nicht mehr so darauf achte, wo bin ich eigentlich lang gefahren, mit den Ampeln und so, Verkehrszeichen, hat auch alles geklappt. Ich bin angekommen, ich war aber in Gedanken gerade ganz woanders. Ja, und es gibt diese Zustände immer wieder beim Spazierengehen oder eben auch kurz bevor wir einschlafen, kommen wir in diese hypnotischen Zustände. Und deshalb ist es etwas völlig Normales, wovor wir keine Angst haben müssen. Und in der Hypnose kriegt man auch noch alles mit. Ja, also, dass, wenn du jetzt wirklich in einer ganz, ganz tiefen Trance bist, du hörst ja trotzdem noch die Stimme und du bekommst es schon alles noch mit. Da muss man keine Angst haben, dass da irgendwas passiert, was man selber nicht möchte.
Ich fand's spannend. Ich habe damals die Aufzeichnung von meiner Sitzung bekommen. Und fand es irre, wie langsam ich gesprochen habe. Und es war aber alles, also es war mir jetzt nichts Fremdes. Ich habe nicht gedacht, was habe ich denn da erzählt, sondern ich wusste das schon auch noch, was ich da erzählt habe. Es war nur, ich fand mich fremd auf der Aufnahme, weil ich einfach so, ja, so sehr ruhig, was sonst nicht meine Art ist, weil ich einfach quirliger bin sonst. Aber da war ich so sehr, ja, gemächlich in meinem Sprechtempo. Ich habe es auch gar nicht ganz anhören können. Das war mir dann zu lang, aber fand das sehr spannend, da einfach mal nochmal reinhören zu dürfen.
Ja. Ja, man ist sehr entspannt dann.
Ja, total. Lampenfieber ist wahrscheinlich, also wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema Redeangst sind, ist ja Lampenfieber oft einhergehend damit. Ich habe jetzt witzigerweise, als ich vorher nochmal ein bisschen geguckt habe, was du alles machst und wie du es eigentlich angehst, auch deine Podcast-Folge darüber angehört, wo du über Lampenfieber und Tipps dazu gesprochen hast, ist ein großes Thema, wenn es um das Thema Rhetorik geht, oder?
Ja, natürlich. Und Lampenfieber ist zunächst mal was ganz Positives. Also wir alle brauchen Lampenfieber, um in Höchstleistung versetzt zu werden. Ja, wenn ein Sportler davor nicht so ein bisschen diesen Nervenkitzel hat oder ein Schauspieler, dann wird er keine gute Performance bringen. Und deshalb ein gewisser Grad an Lampenfieber ist total wichtig.
Und wenn Menschen dann sagen, ich krieg dann aber gar nichts raus und so weiter, würdest du das dann schon als in Richtung Redeangst gehend beschreiben oder guckst du immer erstmal kleinschrittiger und sagst, okay, was genau, also worauf ich hinaus will, ich merke jetzt gerade, ich schwimme etwas, würdest du einen Unterschied machen zwischen Lampenfieber und Redeangst?
Ja, wobei die Grenzen fließend sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn genau diese Symptomatik, dann ist es Redeangst. Ich spreche immer von Redeangst, wenn es den Menschen wirklich blockiert und wenn er Angst hat, auf die Bühne zu gehen. Also es gibt so eine Form von positivem Stress, wenn der umschlägt in einen sehr negativen Stress und in so Vermeidungsstrategien aus Angst, dann würde ich von Redeangst sprechen. Du kannst in beiden Fällen bestimmte Strategien verwenden, die dir helfen. So, Hypnose mache ich tatsächlich nur, wenn die Leute wirklich Redeangst haben. Ansonsten kannst du sehr gute Körperarbeit oder mentale Arbeit machen. Grundsätzlich ist es so, dass wenn wir Lampenfieber haben, auch da hat unser Gehirn das Gefühl, da gibt's vielleicht irgendwie eine Gefahr. Also ich muss mal so ein bisschen hochfahren. Also Sympathikus ist jetzt aktiv, das heißt Herzschlag beschleunigt sich, Atemfrequenz beschleunigt sich, der Muskeltonus wird höher, damit wir vom Säbelzahntiger im Zweifelsfall dann fliehen können. Nur haben wir das Problem, dass da gar kein Säbelzahntiger ist, sondern nur unser Publikum. Und jetzt gilt es natürlich, den Parasympathikus zu aktivieren, damit der Körper wieder runterfährt. Und das Banalste, Einfachste und Wirkungsvollste ist da Atemtechnik. Ja, und das wirst du ja aus deinen Coachings auch kennen. Also mal richtig schön in die Tiefenatmung gehen. Perfekt, um den Parasympathikus zu aktivieren und sich zu entspannen. Und was, also diese ganzen Symptome, die wir da auf der Bühne haben, dass wir so zittern, ne, wegen diesem hohen Muskeltonus, ja, das wird eben auch dadurch gleichzeitig sich alles beruhigen. Das Zweite, was ich sehr gerne mache, ist so eine Fastfood-Version von der progressiven Muskelentspannung, dass man mal den ganzen Körper alles anspannt und sich dann einfach so wie so ein nasser Sack in den Sitz plumpsen lässt und ausatmet. Und auch das ist sehr gut, um den Körper zu entspannen. Und um den Geist zu entspannen, weil der Geist ja dann oft sich total verrückt macht, so Schleifen oder er springt die ganze Zeit vor und zurück. Da ist es gut, wieder in so eine Abfolge, in so eine Sequenz zu kommen, auf die man sich konzentrieren kann. Und da mag ich sehr die Kinomethode, dass ich die Augen zumache und meinen Auftritt, den ich gleich habe, als positiven Film vor meinem inneren Auge ablaufen lasse. Mir genau vorstelle, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich begrüße das Publikum, die sind total begeistert, die lächeln, ja, und das lasse ich so als inneren Film ablaufen. Schritt für Schritt gehe ich das so durch, solange es mir gefällt. Muss auch nicht komplett sein. Aber das hilft, wieder meinen Geist zu beruhigen und auch Katastrophenszenarien zu vermeiden oder so.
Ja, tolle Tipps. Das kann bestimmt auch der ein oder andere hier perfekt gebrauchen, weil morgen sowieso die nächste Präsentation oder wie auch immer ansteht. Ganz großes Kino, wollte ich schon sagen. Ganz große Klasse.
Ja, Kino.
Kino, das war jetzt das Stichwort. Aber es ist ganz großes Kino, alles, was du zu erzählen hast, finde ich ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Du gibst uns so viel mit heute. Nachher kriege ich dann die Rechnung, ne? Das Coaching hier. Jetzt hatte ich ja gerade mit diesem Lampenfieber-Thema angeteasert. Das war ja in deiner Podcast-Folge, die ich gehört habe. Da will ich mal kurz drauf eingehen. Du bist auch Podcaster. Du hast einen wunderbaren Podcast, der heißt Rhetorik macht Erfolg. Was erwartet mich, wenn ich den abonniere?
Ja, Rhetorik macht Erfolg. Da geht es um also Führungsthemen, es geht um Kommunikation und Rhetorik und vor allem im Business-Kontext, aber es lässt sich eigentlich immer auf verschiedenste Lebensbereiche übertragen.
Finde ich nämlich auch, weil jetzt zum Beispiel heute ist eine rausgekommen, wobei wenn meine Hörer oder unsere HörerInnen das jetzt hören, ist es schon Donnerstag, also müssen wir doch wieder ein paar Tage zurückspulen. Dann geht es ja um Gestik und um Mimik. Hattest du heute drin? Nee, Mimik war es vor allen Dingen, ne? Genau. Das ist absolut nicht nur was fürs Business, das ist für jede Alltagskommunikation, wie kongruent oder wie authentisch es eben ist, mit dem, wie ich mit meinem Gesicht haushalte, sozusagen, während ich spreche, finde ich auch ein ganz, ganz starkes Thema. Du hast ja auch so ein unterschiedliches Format, dass du Solo-Folgen machst und Interviewgäste. Wie schwer oder leicht ist es denn, da immer wieder an Themen zu kommen? Also ist Rhetorik unerschöpflich als Thema? Ist es da so, dass du denkst, ach nee, klar, darüber wollte ich mal sprechen, da suche ich mir jetzt jemanden? Oder bist du manchmal auch am Schwimmen und denkst, das hatte ich jetzt irgendwie alles schon rundherum? Wie geht's dir da?
Das kann nicht passieren, weil die Kommunikation oder das Thema Kommunikation, das ist wirklich universell. Alles ist Kommunikation. Wir kommunizieren den ganzen Tag und ja, also es ist wirklich ein unerschöpfliches Themenfeld. Und dann dazu nehme ich ja noch Führungsthemen. Ich habe da wirklich sehr viele Gäste, die noch nicht wissen, dass sie Gäste sind, die ich auf meiner Liste habe, die ich nochmal einladen möchte. Und ich habe auch eine Riesenliste mit Themen. Und dieser Themenspeicher, der wird immer voller.
Okay, das heißt, wir dürfen uns noch auf viele, viele, viele Folgen von dir freuen. Und wer es jetzt noch nicht gehört hat, Rhetorik macht Erfolg. Man kann auf Abonnieren klicken und dann wird man jede Woche informiert und da verpasst nichts mehr.
Genau, findet ihr auf allen gängigen Plattformen und auf YouTube gibt es jetzt auch mit Video. Ach nee, auf Spotify gibt es jetzt auch mit Video. Das habe ich gestern erst gemerkt, dass man es da ja auch jetzt mit Video schauen kann. Also könnt ihr es jetzt nicht nur hören, sondern auch sehen.
Was hat dich denn dazu bewogen, dass du auf Videocast heißt es dann, wie heißt denn das dann, umgestiegen bist?
Ich glaube, es ist Videopodcast. Ich bin umgestiegen, weil YouTube natürlich ein Format ist, wo der Algorithmus dich besser pusht, wenn du es natürlich auch sehen kannst. Und viele Menschen mögen natürlich auch dieses Visuelle. Ja, wenn der visuelle Kanal da irgendwie ausgeprägt ist bei den Menschen, dann wollen sie das vielleicht sehen. Auf jeden Fall fördert der Algorithmus das und du kriegst dann natürlich auch mehr Reichweite. Wenn du nur Audio-Podcast bei YouTube hast, dann ist deine Zuhörerschaft, glaube ich, geringer. Die Impressions werden auch kleiner sein. Ja, das ist so die Motivation, das Ganze mit Video zu machen. Ich für mich bräuchte es sonst nicht.
Genau, nee, also mich hält es auch noch ab tatsächlich, weil ich das einfach, ja, ich mag es als Audio. Ich meine, ich bin irgendwie so ein hinter dem Mikrofonsprecher mehr als, glaube ich, auf einer Plattform, auf einer Bühne, aber wer weiß, vielleicht kann ich das ja mit dir auch doch nochmal überwinden, um noch anders und mehr rauszugehen. Ich weiß ja jetzt schon ganz viel darüber. Hast du denn selber so eine, würde mich einfach interessieren, so eine Herausforderung beim Sprechen, wo du immer wieder sagst, oh, da habe ich mich jetzt wieder selbst ertappt, da könnte ich mal noch hinblicken?
Ja, also die meisten Herausforderungen habe ich bearbeitet, denke ich. Und ich analysiere mich ja auch sehr oft. Ich glaube, Podcasten ist tatsächlich ein super Mittel, um ein besserer Sprecher zu werden. Weil man sich ja dann immer wieder selber hört und das überprüft und dann nochmal verbessert. Und wenn man es dann auch noch mit Video macht, kommt das natürlich dann auch noch hinzu. Ja. Aber ich bin natürlich als Schauspieler auch schon ewig gewohnt, mich selber aufzunehmen. Früher hatte ich sehr viele Probleme. Ich habe damals und es nicht richtig trennen können. Hab dann irgendwie Schlange gesagt, also als Kind, ne? Und ich hatte auch immer so einen nordischen Einschlag. Ja, ich habe dann Fisch und Tisch gesagt. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Aufführung in der Hochschule, also Schauspielschule. Und da habe ich als Don Carlos gesagt, Milady, ich bin ein Mann von Ehre. Und dann kam meine Dozentin, die Jutta Hoffmann, und hat gesagt, Michael, bist du ein Bauer? Hä, wieso bin ich ein Bauer? Ja, weil du mal sagst, ich bin ein Mann von Ehre. Von Ehre heißt es, ja. Und diese kleinen Lauteinfärbungen, die haben wir natürlich überall. Ich finde es immer ganz sympathisch bei den Leuten. Viele schämen sich auch so für ihren Dialekt. Wenn man es nicht mehr versteht, also wenn die Verständlichkeit darunter leidet, dann ist es blöd, weil du dann weniger klar kommunizieren kannst. Ansonsten so ein leichter Einschlag, so ein bisschen Verfärbung, das finde ich immer sehr sympathisch und macht die Menschen individueller.
Ja, kommt ja auch immer auf den Kontext an. Als professioneller Sprecher oder professionelle Sprecherin ist es eher nicht erwünscht, aber klar, wenn ich jetzt im Mittelstandunternehmen in Bayern bin und besonders Hochdeutsch spreche, ist vielleicht so ein Touch gar nicht mal so verkehrt, um den Mitarbeitenden das Gefühl zu geben, dass man ein Team ist. Kann ich mir vorstellen, als plakatives Beispiel.
Ja,
genau. Ja. Hast du ein Sprechvorbild oder einen Menschen vor Augen, wo du sagst, so?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Ich versuche, meinen eigenen Stil, meinen eigenen Stil zu haben. Ich habe natürlich viele Vorbilder gehabt, so auf meinem Weg. Die haben aber auch immer wieder gewechselt. Also ich bin nicht so Fanboy von einem Idol, sondern ich hole mir immer wieder Inspiration aus verschiedensten Quellen tatsächlich.
Ja, finde ich auch schön, finde ich auch gut, weil man kann ja von jedem und jeder Mann, jeder Frau was mitnehmen an der Art oder an der Art und Weise, an der Klang der Stimme. Ich finde, jeder hat ja so sein Spezifisches, womit man, ja, wo man unterscheiden kann, gefällt mir das nicht. So finde ich es gut, so finde ich es nicht gut, kann ich übernehmen, kann ich nicht übernehmen, mal ab vom Inhaltlichen ja sogar, was man dann eventuell ja auch übernimmt, so hier eine Redewendung oder da ein Witz oder wie auch immer, was man halt so kennengelernt hat. Abschließend würde ich gerne noch so nachfragen, gibt es so ein Erlebnis, wo du sagst, das werde ich nie vergessen, was ich als Trainer erlebt habe oder auch als Schauspieler, wenn dir da was kommt, egal. Irgend sowas, was dich sehr geprägt hat oder was dich sehr fröhlich, freudig gemacht hat, sehr stolz.
Also wie gesagt, es sind so Erlebnisse, wenn mein Klienten etwas gelingt, was ihnen sehr wichtig war. Wenn zum Beispiel ein Pitch funktioniert. Oder jetzt hatte ich gerade wieder zwei Bewerbungstrainings, wo die danach den Job bekommen haben. Das ist natürlich eine total schöne Rückmeldung, dann auch zu wissen, jetzt hast du gerade was verändert bei diesen Menschen. Ja, so das eine Erlebnis, ich wüsste jetzt nicht. Als Schauspieler gab es auch immer wieder solche Erlebnisse. Ich glaube, ich bin auch jemand, der sehr im Moment lebt, was das angeht. Und gerade sehr dankbar ist für das, was jetzt gerade passiert.
Wunderschön.
Bin nicht jemand, der jetzt so lange zurückdenkt, das war irgendwie mein größter Triumph oder so. Nee, das ist mir gerade, ich glaube, das, was ich jetzt gerade mache, dieser Podcast mit dir oder das nächste Coaching-Gespräch, das ist jetzt gerade am wichtigsten. Und das macht auch für mich die Qualität von gutem Coaching aus, ja, dass du als Klient oder als Coachee nicht eine Nummer bist unter vielen oder eine Routine, sondern dass der Coach sich voll im Moment auf dich einlässt.
Wunderschön, wunderschön zusammengefasst.
Das ist schön.
Dein persönlicher Wunsch für 2025, was darf bei dir passieren?
Ich ziehe um.
Das ist ein Aufruf, dass alle zum Kistenschleppen kommen sollen.
Es wäre schön, wenn alle Hörer jetzt zum Kistenschleppen Nein, nein, ich ziehe tatsächlich um, deshalb habe ich mir dieses Jahr nicht so viel vorgenommen. Ich werde meine Homepage neu launchen. Ich habe meinen Podcast jetzt auch mit Video. Und ansonsten werde ich mich auch so ein bisschen neu aufstellen. Aber mein großes Ziel ist, dass dieser Umzug gut klappt, dass mein Sohn, der dann jetzt auch die Schule wechselt, dass das für ihn alles gut funktioniert oder überhaupt für die Familie gut funktioniert. Wir ziehen nämlich von Dresden nach Schleswig-Holstein. Das ist also ein großer Sprung. Und da wünsche ich mir, dass alles gut klappt, dass wir ein schönes Haus finden, dass wir eine gute Schule finden, eine gute Kita. Ja, das ist so mein größtes Ziel. Ich finde, das ist ein Riesenumbruch und deshalb habe ich mich businessmäßig gar nicht so viel vorgenommen.
Ja, toll. Jahr. Weißt du was, das finde ich gerade großartig und so erfrischend, weil es müssen nicht immer die Bam, Bam, Bam Ziele sein. Ich muss das und das und das und das erreicht haben, sondern ich möchte einfach ein glückliches Leben aufbauen an dem Ort, wo ich dann bin. Das finde ich gerade so, ach, das ist richtig erfrischend, dass es mal einfach auch so ein Ziel sein darf und nicht immer ein, ich muss noch erfolgreicher und sowas, was viele Menschen ja leider, ja, da mehr nachstreben als diese persönliche Zufriedenheit, zum Beispiel im Familiären. Ja.
Ich will zum Rhetoriktrainer Nummer 1 in Deutschland werden.
Ach so, okay. Wenn irgendwo eine Abstimmung ist, lass es mich wissen. Ich werde mein Häkchen drunter setzen, gar keine Frage. Das können wir ja so nebenbei noch machen, ne? Also
ja,
das,
ja.
Aber so das persönliche Wohlbefinden darf im Vordergrund stehen.
Nee, das mache ich nächstes Jahr.
Genau. Danke dir für all deine Zeit, für all diese vielen, vielen wertvollen Tipps. Für, ja, auch deine Geduld. Man darf es ja gar nicht sagen, wir hatten im Vorfeld doch mal wieder Technikprobleme. Ich habe vor einiger Zeit Technikprobleme gehabt beim Podcast aufnehmen, dachte mir, passiert das nicht nochmal. Heute ist es doch glatt wieder passiert. Es ist eine Lernaufgabe anscheinend für mich, aber gut, so ist es. Technik ist nicht immer nur Freund von Menschen. Egal, wir haben es hingekriegt und ich danke dir für alles und hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, dass wir uns immer mal austauschen können. Und wenn du noch so deinen Werbeblock an das Ende schalten möchtest, wo und wie findet man dich, wie kann man mit dir zusammenarbeiten, dann wäre die ganze Sache rund.
Ja, einfach auf leading-speaker.de gehen. Da findet ja ihr alle Inhalte und Coachings etc. Oder am besten meinen Podcast hören, Rhetorik macht Erfolg, auf allen Podcast-Plattformen erhältlich. Genau.
Sehr
das
schön.
Das ist ein guter Punkt, um einzutauchen.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank für alles.
Danke, Vera, dass ich da sein durfte.